Gerade bei jungen Erwachsenen sehen wir, dass die Raten an Einsamkeit besonders hoch sind. Das hat viel mit unserem veränderten Lebenswandel zu tun, dass wir einfach sehr viel Zeit vor dem Smartphone verbringen, dass diese echten Begegnungen, Sie haben es ja gerade genannt, dass die weniger werden im Alltag und da ist die Wahrscheinlichkeit, isoliert zu sein, natürlich höher.
Alles wird zu viel. Zu viele Termine, zu viele To-Dos, permanent Erwartungen anderer, aber zu wenig Zeit für sich selbst und zu wenig Kontrolle über das, was täglich auf uns einströmt. Die globale und soziale Vernetzung im 21. Jahrhundert, sie geben uns das verlockend überfordernde Gefühl, alles zeitgleich erleben zu können und zugleich an allem nahezu simultan teilzuhaben. Doch schon Seneca schrieb, nirgends ist, wer überall ist. Bleibt die Frage, liegt's wirklich nur immer an der schlimmen Welt da draußen? Sind wir Opfer der Umstände unserer Kultur? Oder können wir unser Leben und Schicksal nicht vielleicht auch selbstbestimmt gestalten? Heute spreche ich mit einer Psychologin, die an der Universität Potsdam forscht und lehrt. Sie beschäftigt sich mit Resilienz, Selbstwirksamkeit und Lebenskrisen. Ihr Ansatz? Weniger Druck und weniger künstliche Selbstoptimierung als vielmehr innere Stärke. Hallo und guten Tag, liebe Professorin Asselmann.
Hallo, Herr Kochmann.
Ich starte mal direkt rein. Tragen Sie eigentlich eine Apple Watch mit Health-Tracking-Funktion oder sowas wie ein Whoop-Band?
Nee, ich habe mir das abgewöhnt. Ich habe mir tatsächlich eine Apple Watch gekauft, weil mir empfohlen wurde, dass das ja so toll sei. Und ich habe zu dieser Watch nicht so den Zugang gefunden. Ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch. Sonst und ich neige schon auch dazu, mich dann selbst tagtäglich übertreffen zu wollen mit diesen Schritten und so. Also bin da auch so ein bisschen anfällig.
Ich sag Ihnen, warum ich das gefragt habe. Wir sprechen ja auch gleich drüber. Das Stichwort, das werden wir nochmal drauf kommen, ist Kontrollillusion. Da kommen wir vielleicht gleich später noch zu. Sie sind Spezialistin, Expertin für Persönlichkeitspsychologie, Schwerpunkt HMU in Potsdam. Forschen Sie zu Themen wie Resilienz, Selbstwirksamkeit und wie Lebenskrisen. Und Sie haben ein aktuelles Buch jetzt. In diesen Tagen kommt es raus. Ich hatte schon das große Glück, es lesen zu dürfen. Das heißt bezeichnenderweise Too Much. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch. Ganz offen, es ist eins der wenigen Sachbücher, die man aufschlägt und wirklich von Anfang bis zu Ende gut durchlesen kann, weil die Flughöhe stimmt, es ist wissenschaftlich fundiert, aber Sie haben eine wunderbar einladend unterhaltsame Sprache da gefunden. Kann ich nur sehr empfehlen. Wir kommen gleich auf Elemente des Buches. Ich würde ein Kernthema daraus greifen und fragen, Sie sprechen von innerer Stärke, die es braucht. Die Frage ist, wie kommt man denn zu innerer Stärke?
Gerade im Alltag, wo wir geflutet werden von Reizen, Erwartungen, Aufgaben, ist es ganz wichtig, immer wieder innezuhalten und sich zu überlegen, wie bin ich selbst eigentlich gerade hier? Wie geht's mir gerade? Körperlich, was empfinde ich? Mental, bin ich müde, habe ich Hunger und so weiter? Also dieser Kontakt zum eigenen Körper, der ist wichtig. Und dann aber auch die Selbstbeobachtung im Verhalten. Wie verhalte ich mich zum Beispiel bei der Arbeit? Wie reagiere ich, wenn ich gestresst bin und so weiter? Und da erkennen wir dann häufig schon Muster, wo wir große Stärken mitbringen, aber auch andere Punkte, wo es vielleicht immer wieder zu so Abwärtsspiralen kommt. Und wenn man die versteht, die Muster, dann versteht man auch, wo man eigentlich ansetzen kann. Das ist so der Prozess zur inneren Stärke und der beginnt immer mit der Selbstbeobachtung.
Sie sprechen auch in Ihrem Buch, das Stichwort hatten wir schon, Selbstmonitoring, beziehungsweise es geht auch um Kontrolle. Warum führt denn Kontrolle zu Überlastung?
Kontrolle ist erstmal ganz hilfreich, sogar überlebenswichtig. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis. Menschen brauchen das Gefühl, dass sie Einfluss haben, dass sie ihr Leben gestalten und dass sie nicht einfach Spielbälle des Schicksals oder anderer Menschen sind. Also Kontrolle ist gut an für sich. Problematisch wird sie immer, wenn sie zu viel wird, wenn wir uns zum Beispiel festbeißen an Aufgaben, wenn wir sehr, sehr perfektionistisch sind, wenn wir uns gar keine Pause mehr erlauben, wenn wir uns komplett verausgaben, dann läuft unser Akku leer. Wir haben eigentlich gar keine Energie mehr. Wir versuchen es aber immer weiter, werden dadurch immer unerfolgreicher, haben noch mehr das Gefühl von Kontrollverlust und so weiter. Das ist wie so eine Art Spirale. Gerade heute ist das Leben ja sehr unvorhersehbar, es ist schnell, es ist komplex, fragil. Wir wissen nicht, was mit der Welt passiert, wann, wie, wo Kriege ausbrechen, wie es alles weitergehen wird mit KI und so weiter. Und was wir da brauchen, ist nicht Kontrolle, sondern Flexibilität. Kontrolle macht starr. Wir krallen uns da an einer Sache fest und werden immer unflexibler. Um aber mit dem gehen zu können, was kommt, müssen wir dynamisch sein. Und dafür brauchen wir ein gewisses Maß an Energie und ja, diese Anpassungsfähigkeit.
Das ist sicher auch ein Thema bei Resilienz, wo Sie zu geforscht haben. Und ich würde da gerne mal wissen wollen, wie forscht man eigentlich zur Resilienz? Geht es da um eine Vergleichsuntersuchung von Kohorten oder in welcher Richtung forschen Sie heute zur Resilienz?
Wir haben bei uns zum Beispiel eine Studie durchgeführt, da haben wir ganz große Daten aus den Niederlanden genommen und wir haben uns dann angeschaut, wie hat sich bei denen die mentale Gesundheit verändert vor und nach Schicksalsschlägen, also zum Beispiel einem Jobverlust oder auch Berufsunfähigkeit, Scheidung oder Tod des Partners. Und dann haben wir uns angeschaut, wie hängt das eigentlich mit der Persönlichkeit zusammen, haben da Menschen, die ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil aufweisen, haben die andere Verläufe in der mentalen Gesundheit vor und nach diesen Ereignissen. Und wir konnten zeigen, dass Menschen, die tendenziell extravertierter sind, also aus sich herausgehend, gewissenhafter, also schon Wert legen auf Ordnung und Struktur, emotional stabiler, also tendenziell stressresistenter sind, verträglicher, die also gut mit anderen Menschen zurechtkommen und offener, die also neugierig aufs Leben blicken, dass die tendenziell besser umgehen konnten mit diesen Krisen, vor allen Dingen beruflicher Natur. Wahrscheinlich, weil sie bestimmte Kompetenzen mitbringen, die einfach wichtig sind, um Schicksalsschläge zu meistern.
Ja, ich komme auf ein anderes Thema, das passt dahin. Ich glaube, zum Thema Resilienz. Es hat ja eine unglaubliche Geschwindigkeit heute, unser Leben. Und ich war vor einigen Wochen auf einer Geschäftsreise in Asien und mich hat insbesondere Japan wieder mal komplett fasziniert und geflasht, weil in dieser Gesellschaftskultur neben vielen anderen Dingen, die unvergleichlich sind, ein völlig anderes Zeitverständnis besteht als bei uns in den sogenannten westlichen Gesellschaften. Das heißt also, während wir hier einer überwiegend linearen Tempuslogik folgen, besteht in vielen südostasiatischen Ländern insgesamt, nicht nur in Japan, ein sogenanntes zirkuläres Zeitverständnis. Ja, und das hat natürlich jetzt Auswirkungen auf unser Verhalten, auf Planungshorizonte, auf Zeitempfinden, aber zum Beispiel auch auf das Wahrnehmen oder das Aushalten von Stille und von Pausen. Das ist auch ein wesentliches Kapitel in Ihrem Buch. Darum, Frau Professorin Asselmann, sind Pausen so schwer für uns?
Einmal, also schwer sind Pausen vor allen Dingen deshalb, weil wir hierzulande nach dem Credo leben, höher, schneller, weiter. Wir glauben also, wir sind umso effizienter, je weniger Pausen wir machen. Was natürlich so nicht stimmt, denn wir brauchen Pausen, um langfristig leistungsfähig zu sein. Und wenn wir jetzt natürlich nach diesem Narrativ leben, dann ist das auch möglich, weil wir haben das Handy, über das können wir uns permanent auch Input holen. Also wenn wir irgendwo im Bus sitzen, dann zack, können wir das Handy rausholen und wir haben direkt Input-Reize, die direkt unser Belohnungssystem im Gehirn auch stimulieren. Also das ist in dem Moment deutlich belohnender als ein Leerlauf. Und dadurch haben wir das teilweise völlig verlernt, mal mit uns selbst zu sein, Langeweile, Stille auszuhalten und empfinden das dann als aversiv in der Pause und tendenziell auch bedrohlich, weil in der Zeit können wir ja nicht aktiv sein, handeln, uns weiterentwickeln. Ja. Das sagt sehr, sehr viel aus über unsere Gesellschaft.
Allerdings.
Und, und dann hatten Sie noch gefragt, wie Pausen effektiv sein können.
Ja, wie kann man sie richtig machen?
Es gibt ja kürzere und längere Pausen und oft muss eine Pause gar nicht so wahnsinnig lang sein. Was schon unheimlich viel bringt, sind so Kurzpausen im Alltag. Wir nennen das auch Microbreaks in der Forschung. Also so ganz kleine, informelle Unterbrechungen. Zum Beispiel Wenn ich am Schreibtisch sitze, ich schreibe E-Mails, dass ich mal kurz innehalte, ein paar Mal tief ein- und ausatme und den Körper abscanne. Oder dass ich vor dem nächsten Termin mal stehen bleibe und mir überlege, wie bin ich eigentlich gerade hier. Das hat einen unheimlichen Impact auf unsere Leistungsfähigkeit im Alltag. Dann geht es zusätzlich natürlich auch darum, längere Pausen zu machen, zum Beispiel nach Feierabend mal abzuschalten oder sich das Wochenende freizuräumen oder auch mal längere Zeiten in den Urlaub zu fahren oder woanders hinzureisen, um ganz auf andere Gedanken zu kommen.
Passt gut zu Empfehlungen, die ich häufig gebe, wenn wir mal an unsere Kalender gucken und wie sogenannte Outlook-Termine und dann auch MS Teams oder was auch immer für virtuelle Konferenzen eingeplant sind, die gehen in der Regel immer stundenweise. Das heißt, ich springe teilweise, wenn ich um 15 bis 16 Uhr einen Termin habe, um Punkt 16.01 Uhr schon wieder in den nächsten. Und meine Empfehlung ist, wir folgen hier einer Logik, die vorgegeben ist von MS Teams oder von Outlook. Stellt doch bitte gar nicht mehr eine Stunde Termine, macht doch 50 Minuten Termine. Und dann habe ich 10 Minuten Übergang, wo ich nicht nur geistig noch mal kurz um- und abschalten kann, sondern mir vielleicht sogar einen Kaffee gönne.
Total, ganz wichtig. Ja, einmal, weil diese Struktur natürlich auch dazu einlädt, dass ich dann wirklich innehalte. Ich mache es dann auch. Und zum anderen, weil das sonst unheimlich schwierig ist zu erkennen, wann wir denn eine Pause brauchen. Ja. Wir wissen aus der Forschung, je müder und erschöpfter Menschen sind, desto schlechter erkennen sie, dass sie eine Pause brauchen. Und das führt dann zwangsweise in so einen Teufelskreis, dass ich mich verausgabe und da immer weiter hineinrutsche, wenn ich nicht Vorsorge treffe. Und deswegen ist das sehr hilfreich, sich dieses Fenster vorne hereinzusetzen, damit ich gar nicht erst in diesen Erschöpfungszustand rutsche.
Zum Thema Pausen lade ich euch jetzt zu einer Reflexionsübung ein, die Eva Asselmann in ihrem Buch Too Much auf Seite 27 beschrieben hat. Die Übung heißt In der Stille. 5 Minuten nur mit dir. Wenn plötzlich Stille einkehrt, tritt hervor, was wir sonst übergehen. Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse. Setz dich 5 Minuten ohne Geräusche, ohne Handy, ohne Termin hin und beobachte, was sich in dir regt. Vielleicht kommt der Impuls, etwas zu tun. Doch bleib. Warte. Genau jetzt ist der Moment, der zählt. Was fühlst du? Nicht immer lässt es sich sofort benennen. Doch manchmal hilft ein Wort. Ängstlich? Traurig? Resigniert? Überfordert? Oder ruhig? Erleichtert? Wach? Vielleicht zeigt es sich nur als Druck im Körper, als Ziehen, als ein Kloß im Hals. Auch das ist ein Signal. Frag dich, was brauche ich gerade? Ruhe? Wärme? Klarheit? Gib diesem Bedürfnis Raum, schließ die Augen, koch dir einen Tee und schreib auf, was du fühlst. Du musst nichts leisten, nur sein. In Ihrem Buch, da beschreiben Sie anhand von mehreren Persönlichkeiten, unter anderem Warren Buffett und Bill Gates, die bewusst und sehr methodisch Pausen und innere Räume schaffen, um Kreatives und Neues zuzulassen. Da wird also die Pause schon methodisch funktionalisiert, aber eben mit großem Effekt. Und meine Frage ist, in welchem Rahmen wurde denn die Idee zu Ihrem neuen Buch Too Much geboren?
Ich war tatsächlich im Sabbatical in den USA an der UCLA, habe dann natürlich auch einen Tapetenwechsel gehabt. Ich hatte Abstand zu Berlin und habe dann da aber erlebt einmal die Präsidentschaftswahlen von Trump. Das war sehr eindrücklich. Ich war da vorher an der Uni, hatte mir einige Talks auch angeschaut zu politischer Psychologie und es hieß immer, das ist sehr uneindeutig, wer da jetzt gewinnt. Es war ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dann hat Trump auf einmal alle Swing States geholt. Das hat mich irgendwie geflasht, also dass Populismus halt so sehr on the rise ist. Und dann habe ich die Feuer in L.A. miterlebt. Ich war da auch evakuiert, da waren ja diese sehr großen Waldbrände letztes Jahr und ich habe das wirklich hautnah miterlebt und das waren so zwei so Dinge, wo ich unheimlich viel über das Kontrollbedürfnis des Menschen nachgedacht habe. Einmal Populismus, warum ist Populismus weltweit so sehr am Kommen? was, denke ich, sehr viel zu tun hat mit dem Gefühl vieler Menschen im Alltag, ich komme nicht mehr hinterher, ich fühle mich überfordert, abgehängt, ich brauche wieder Struktur, Ordnung, eine klare Linie. Und zum einen und zum anderen auch diese Feuer. Was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn alles verloren geht, wenn man die Kontrolle so komplett abgibt oder sieht, man ist ohnmächtig angesichts der Natur? Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Ich finde, die Balance ist gelungen zwischen wissenschaftlich fundiertem, auch mit Studien unterlegten Fakten und da eben trotzdem auch anekdotisch mit schönen Geschichten. Da war zum Beispiel eine Passage in Ihrem Buch, als Sie von dem Vater erzählen, der abends ein Kinderbuch in der Hand hielt und seinem Sohn routinemäßig, aber ohne wirklich innere Präsenz etwas vorlas. Und das ist auch für ein schönes Beispiel, wie wir routinemäßig etwas machen, ohne eben wirklich im Hier und Jetzt zu sein.
Ja, total. Und diese Idee, die kam jetzt auch nicht aus dem Ungefähren. Ich forsche natürlich zum Thema Kontrolle und Selbstwirksamkeit auch schon seit vielen Jahren. Also wir haben bei uns auch Trainings. Wie können wir denn die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen steigern, dass die sich also wieder dem Leben gewachsen fühlen? Und gerade deshalb habe ich natürlich so stark darüber nachgedacht und in dem Buch auch verschiedene Perspektiven miteinander verbunden. Also es geht natürlich einmal um diesen psychologischen Gesundheitsaspekt. Warum ist Stress schädlich? Warum sehen sich Menschen nach Kontrolle? Was sind die psychischen Folgen, wenn Menschen Kontrollverlust erleben? Es gibt aber auch noch eine eher philosophische oder soziologische Perspektive, zum Beispiel Populismus. Was geschieht eigentlich nicht nur mit Menschen gesundheitlich, sondern mit ganzen Gesellschaften, wenn dieses Gefühl von Ohnmacht, von Kontrollverlust überhand gewinnt? Ja, und das war mir so ein Anliegen, dann nicht alleine in der Gesundheitswissenschaft zu bleiben, sondern ganz viele Perspektiven miteinander zu verknüpfen, weil das Thema natürlich sehr, sehr komplex ist und eigentlich deutlich größer, als wir das intuitiv meinen.
Ja, ich denke, das gelingt Ihnen aber auch gut. Das ist kein politisch, kein gesellschaftspolitisches Buch, aber Sie beziehen, wo dann auch eine Brücke geschlagen wird zur Gesellschaft, zur beispielsweise zur Resonanztheorie von Hartmut Rosa, beziehen Sie schon auch andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Forschungsbereich mit ein, um zu sagen, wir brauchen heute Begegnungen, wir brauchen Resonanzräume. Das ist das, worauf ja auch Rosa abhebt, im Sinne einer Möglichkeit, sich zu erfahren und gleichzeitig wirklich in Begegnung und Beziehung zu gehen und machen somit auch den Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit. Das ist ja auch ein Kapitel in Ihrem Buch.
Ja, Einsamkeit ist nicht nur ein Thema von älteren Menschen. Wir haben da häufig so Bilder vom Kopf, irgendwie die ältere Dame, wo alle anderen schon weggestorben sind und die sitzt dann alleine auf dem Sofa. Das ist natürlich eine wichtige Form der Einsamkeit, die auch wichtiger wird wegen dem demografischen Wandel. Betrifft sehr, sehr viele ältere Menschen, die einfach einsam sind. Aber es ist auch ein Phänomen bei jüngeren Menschen. Gerade bei jungen Erwachsenen sehen wir, dass die Raten an Einsamkeit besonders hoch sind. Das hat viel mit unserem veränderten Lebenswandel zu tun. Dass wir einfach sehr viel Zeit vor dem Smartphone verbringen, dass diese echten Begegnungen, Sie haben es ja gerade genannt, dass die weniger werden im Alltag. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, isoliert zu sein, natürlich höher. Hinzu kommt noch, dass viele Menschen heute mobil sind, man wechselt schnell mal den Job, man zieht in eine andere Stadt und dadurch verändert sich natürlich auch das soziale Umfeld, was dann das Risiko von Einsamkeit weiter erhöht. Und Einsamkeit ist nicht nur so ein gesellschaftliches Phänomen, sondern es ist vor allen Dingen auch ein gesundheitliches Thema. Wir wissen mittlerweile aus sehr vielen, auch großen Übersichtsarbeiten, dass Einsamkeit ein wahnsinniger gesundheitlicher Risikofaktor ist für alle möglichen Volkskrankheiten und das unterschätzen wir oft.
Cortisol steigt. Genau. Da gibt es also physiologische, körperliche Reaktionen auf Einsamkeit, die dann auch wirklich auch transgenerational zu beobachten sind. Das ist eben nicht nur ein Phänomen des Alters.
Ja, wenn man sich diese Themen dann mal so ein bisschen näher anguckt, sieht man einmal, dass das eine viel größere Dimension hat. Es betrifft nicht nur einzelne Randgruppen, sondern die gesamte Bevölkerung. Und das ist nicht nur ein Wohlfühlthema im Sinne von, dann fühle ich mich halt jetzt nicht gut, weil da niemand ist, sondern es hat reale Auswirkungen auf uns, auf unseren Körper, auf die Lebensqualität, ja, den Wohlstand ganzer Gesellschaften.
Die gestalten Sie denn Ihre eigene Wochenarbeitszeit? Wie frei sind Sie da? Oder Hand aufs Herz, wie viele Wochenstunden arbeiten Sie denn?
Ja, ich tracke ehrlich gesagt nicht meine Stunden. Ich habe eine Ambition für meinen Job. Ich brenne da auch für und ich mache das nicht nach Zeit. Ich arbeite auch viel am Wochenende, auch im Urlaub, aber ich nehme mir auch Freiräume in der Woche. Zum Beispiel gleich treffe ich mich mit einer Freundin noch relativ früh, einfach um mal so ein bisschen runterzukommen, um mal abzuschalten. Das ist das Schöne in meinem Job, dass ich einen sehr großen Freiraum habe, sowohl wann ich arbeite, aber auch was ich gerne machen möchte. Möchte ich jetzt ein Buch schreiben? Forsche ich zu Thema X oder Y? Da kann ich extrem viel gestalten. Und wir wissen aus der Forschung, dass genau das ein Schutzfaktor ist, eine Art Puffer von Stress. Also Menschen, die, auch wenn sie ein hohes Ausmaß an Belastung oder Stress haben, wenn sie wissen, ich habe einen Handlungsspielraum, ich kann mir da Dinge einteilen, ich kann die so modellieren, wie ich das möchte, die können das deutlich besser wegstecken. Stress wird immer dann schädlich, wenn wir das Gefühl haben, wir sind ausgeliefert. Da sind wir auch wieder beim Thema Kontrolle. Der Handlungsspielraum, der schützt uns vor diesem Gefühl der Ohnmacht des Ausgeliefertseins.
Ja, vielen Dank. Zum Schluss, wie immer in einigen meiner Podcasts zumindest, möchte ich Sie einladen zum Satzergänzungsspiel. Ja? Also ich fange einen Satz an und Sie vollenden ihn aus Ihrer Sicht. Ja? Wenn ich eine einzige Empfehlung an die gesamte Menschheit senden könnte und mal angenommen, diese Botschaft würde auch jeden Menschen auf der Erde erreichen, was wäre es für eine Botschaft oder Empfehlung?
Was sich Menschen immer als Tipp mit auf den Weg gebe, ist das Leben mal von hinten zu denken, um herauszufinden, was ist mir selbst eigentlich wirklich wichtig, was macht für mich ein erfülltes Leben aus, um aus diesem Hässel des Alltags auszusteigen und wieder so einen klaren Kopf für die Essenz zu bekommen.
Wunderbar, danke. Satz Nummer 2. Würde oder müsste ich in einem anderen Jahrhundert als dem unsrigen 21. Jahrhundert leben, dann wählte ich?
Ein früheres oder ein späteres?
Überlasse ich völlig Ihnen. Haben Sie Zuversicht?
Vielleicht in 100 Jahren.
Haben Sie Sehnsucht? Gehen Sie nach hinten.
Ja, ich gehe lieber nach vorn. Also ich würde immer total gerne mal so einen einzelnen Tag in die Vergangenheit reisen, aber wirklich nur als Zuschauer. Ich möchte jetzt nicht im Mittelalter oder während der NS-Zeit leben. Ich fände das spannend, mir das mal so anzuschauen. Wie war das da wirklich? Aber bitte nicht leben. Und ich fände es aber spannend, zu erfahren, wie das Leben in der Zukunft sein wird. Deswegen würde ich dahin reisen.
Der letzte Satz. Mein aktuelles Buch, Too Much, empfehle ich insbesondere Menschen, die
sich im Alltag überfordert fühlen. Das Buch ist bewusst so geschrieben, dass es möglichst viele Menschen anspricht. Denn Überforderung ist ja auch ein Phänomen, was fast alle von uns betrifft.
Frau Professor Eisenmann, ich danke Ihnen sehr fürs Kommen und für das hochinteressante Gespräch.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Das war's für heute vom Couchtalk. Heute auf Visite mit der Persönlichkeitspsychologin Professor Dr. Eva Eisenmann aus Potsdam. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.